Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Experteninterview zum Thema Notfallmanagement. Konzepte für einen souveränen Umgang, Teil 2. Am Mikrofon ist Angelique, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Für alle, die Amboss bisher nur als Podcast kennen, aber noch nicht die Wissensplattform nutzen, wir geben euch nochmal die Möglichkeit, Amboss einen Monat lang kostenfrei kennenzulernen. Und zwar mit dem Freischaltcode NOTFALL21. Wie ihr den einlöst, erfahrt ihr auch über go.amboss.com/notfall. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Den Freischaltcode könnt ihr einlösen bis Ende April. Das Ganze ist auf 1000 Personen limitiert, also jetzt noch schnell zugreifen. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Bei ca. 70% aller medizinischen Zwischenfälle spielen wir Menschen eine entscheidende Rolle, als sogenannter Faktor Mensch. Während wir in Teil 1 schon über das Konzept des Crew Resource Managements gesprochen haben, gehen wir heute in Teil 2 von der Theorie in die Praxis. Wir klären heute, welche Strategien uns MedizinerInnen dabei helfen können, im Notfall den Überblick zu behalten, wann ein Team-Timeout sinnvoll ist und wie CRM hilft, mehr Sicherheit für unsere PatientInnen herzustellen. Unsere heutigen Experten sind Mitgründer des Campus für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. und beide als Ärzte in Hamburg tätig. Dr. Benjamin Junge und Sebastian Esch. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, danke schön.
Ja, hallo, wir freuen uns.
Sebastian, du bist fachärztlicher Internist. Benny, du bist angehender Anästhesist. Wir wollen heute ja CRM in die Praxis umsetzen. Habt ihr einen Notfall, der euch im Gedächtnis geblieben ist, mit dem wir heute ganz praktisch arbeiten können?
Ich kann noch so ein Fallbeispiel noch erzählen, so wenn man relativ unbedarft rangeht, so eine der ersten Nachtdienste, die man so in der Inneren dann macht, wenn man irgendwann mal soweit ist. Da war es dann so, man hat sich dann irgendwann mal Richtung 3-4 Uhr dann in Schlaf gekämpft, wo dann doch die Müdigkeit über die Nervosität siegt. Und man schläft dann so gerade ein und dann kommt gerne nochmal so ein Anruf von Station. Dann war es einfach nur, dass eine Patientin Schmerzen angegeben hatte. Man überlegt dann kurz, was will man da geben, und in dem Fall hatte man schon andere Medikamente ausprobiert. Ich hatte mich dann für Metamizol entschieden. Für 30 Tropfen hatte das der Kollegin von der Station, also der Pflegenden, mitgeteilt. Die hat es dann auch entsprechend wohl verabreicht und für mich war das dann damit erstmal gut, hat mich wieder hingelegt. Und dann so 10 Minuten später war es dann doch so, dass dann eben, wir hatten so ein Alarmsystem über die Telefone, das Telefon wieder geklingelt hat. Und dann kam einfach nur, Achtung, Notfall auf Station 1A, Zimmer 114. Und das kommt so in Dauerschleife.
Wie hast du damals auf die Situation reagiert? Weißt du noch so deinen ersten Gedanken, der dir durch den Kopf geschossen ist?
Was mir wirklich die meisten Sorgen bereitet hat bei diesen Notfällen, war immer zu behalten, was auf diesem Band gesprochen wurde. Also welches Zimmer, welche Station. Ich hatte immer Panik, dass ich das vergesse und dann irgendwie wirr durchs Haus irren muss, um irgendwie den Notfall wiederzufinden. In dem Fall konnte ich es mir merken und dann sortiert man sich erstmal selber und dann guckt man erstmal, dass man das Zimmer findet. Bis dahin muss man eben erstmal dann kommen.
Mhm. Also ich nehme an, du hast es dann doch noch irgendwie auf das Zimmer geschafft. Was war dann dort deine erste Reaktion?
Ja, im Zimmer angekommen ist es dann eben so, wenn man so kein richtiges Konzept irgendwie einstudiert oder eingelernt hat, dann geht man so ja so intuitiv vor und macht das, was man glaubt, was einem jetzt am schnellsten irgendwie hilft. Und versucht es natürlich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Die Patientin war augenscheinlich im Bad kollabiert, war auch nicht wirklich ansprechbar und stöhnte noch und atmete noch. Und dann fängt man halt mit so Sachen an, die man irgendwie so weiß, ja, die kann ich ja. Also was weiß ich, auf die Lunge hören, Herz abhören, mal irgendwie anfassen, die Patientin vielleicht mal so schütteln, was man sich so vorstellt, um da rauszukriegen, was los ist. Wenn man schlau ist, denkt man noch an BZ. In dem Fall hatte ich da auch nicht dran gedacht. Und wenn man dann erstmal so das Gefühl hat, es ist gerade nicht lebensbedrohend, sofort, unmittelbar, dann fängt man vielleicht dann an, sich eben über, sag ich mal, anamnestische Dinge mit den Kollegen und Kolleginnen zu unterhalten, die vielleicht gerade im Zimmer sind, und schaut dann eben weiter, wie man sich da orientieren kann.
Mhm. Im Vergleich zu dem eher intuitiven Vorgehen, wie du es beschrieben hast, wie würdest du heute mit so einer Situation umgehen?
Ja, heute ist das sicherlich so, dass ich diese Konzepte, die man einarbeiten kann oder die man trainieren kann zur Beurteilung von kritisch kranken Patienten, eher anwenden würde. Wir hatten letztes Mal ja, glaube ich, schon über das XABCDEF oder CABCDE-Schema gesprochen. Und heute würde ich das nach dem Schema abarbeiten, weil das einfach den Vorteil hat, dass man sich an einem festen Schema entlanghangeln kann und durchläuft quasi eben auch priorisiert nach dem, was eben als erstes für den Patienten lebensbedrohend ist, verschiedene Kategorien und kann sich damit schon mal einen guten Rundumblick verschaffen, ob gerade eine akute Lebensbedrohung vorliegt, mit der man sofort eingreifen muss und auch vielleicht schon eine erste Idee dazu gewinnt, was das Problem sein könnte. Also wenn man jetzt mit X anfängt, wo man nach einer kritischen Blutung suchen würde, die hatte die Patientin in dem Fall sicherlich nicht. Da hat man keine Blutlachen gesehen oder sonstige Dinge. A als Atemweg, der war frei. Die Patientin konnte atmen, hat zwar gestöhnt, aber gab jetzt keinen Stridor oder irgendwas in der Richtung. Das war frei. Auch die Untersuchung des Mundes war in Ordnung. B war dann allerdings eine Sache, wenn man da jetzt auskultiert hat, konnte man schon merken, dass eine Obstruktion bestand und im Sinne von einem spastischen Atemgeräusch. Also in gewisser Weise ein B-Problem lag da wohl vor. Sättigung in dem Fall war noch nicht da, das kam erst später. Wenn man dann weitergeht zu C, also Circulation bzw. Kreislauf und sich damit beschäftigt, fällt einem eben auf, wenn man den Puls tastet, dass der dann doch eher ja nur flach zu tasten war und eher tachykard war. Zu D muss man sagen, die Patientin war schon somnolent, aber war noch, in gewisser Weise hat sie schon noch auf das reagiert, was man sie gefragt hat mit Ja und Nein. Das ging noch. Wenn man dann zu E übergeht, fiel einem bei der Inspektion der Haut eben noch ein Exanthem auf, sodass in dem Zusammenhang dann irgendwie doch der Verdacht auf eine allergische Reaktion oder eine anaphylaktische Reaktion bestand. Und wenn man sich dann weitere Informationen eingeholt hatte bei der Pflegenden, die hatte uns dann doch mitgeteilt, dass das eben genau die Patientin war, worüber wir vorher telefoniert hatten. Und sie hatte jetzt kurz zuvor eben erst ihr Metamizol erhalten und damit war dann letztendlich die Richtung so ein bisschen vorgegeben dahin, dass man doch annehmen musste, dass das eine allergische oder anaphylaktische Reaktion sogar auf das Metamizol ist. Mhm. Das würde ich heute so anders machen, einfach um nichts da zu vergessen und ein festes Schema zu haben, was einem auch Sicherheit gibt.
Ja, also zur Orientierung kann da das XABCDE-Schema auf jeden Fall ein gutes Werkzeug sein, um eben nicht in dieses Schwimmen und dieses Rumraten zu kommen, was man ja so vielleicht als erste Reaktion tun würde, weil die Situation eben auch kritisch ist.
Ja.
Also ihr wart initial zu zweit. Wenn jetzt noch andere Kolleginnen und Kollegen mit dazukommen, können ja schnell schon mal 5 bis 8 Personen in diesem Zimmer stehen. Wie schafft ihr es mit Hilfe der Methoden, die ihr gelernt habt und durch CRM Ruhe und Überblick in so eine Situation zu bringen?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn man solche Situationen, wie Sebastian sie gerade beschrieben hat, erlebt, und da muss man sagen, kommt ja eine gewisse Fallschwere natürlich dazu, dass eine Person, die mit mir nicht ganz vollständig Sätze spricht, das ist erstmal besorgniserregend und vielleicht auch ein Problem Bronchospastik hat und hypoton ist, dass ich natürlich Sorge und Stress habe. Und wenn ich Stress habe, dann bekomme ich einen Tunnelblick und sehe gewisse Rahmenbedingungen plötzlich gar nicht mehr. Was passiert um mich herum? Wer ist alles noch dazugekommen? Und so ein Spruch, den ich aus meiner Ausbildung immer zum Rettungsassistentenausbildung gehört habe, war beim Notfall immer den eigenen Puls als erstes tasten. Und ich dachte, was für ein blöder Spruch. Aber am Ende ist es so, man muss eine gewisse Ruhe für sich bewahren. Und das fordert sehr viel Disziplin. Und das muss man auch trainieren. Also erstmal ruhig herangehen und sagen, okay, ich bin ja auch ausgebildet, ich gehe jetzt Suche vor und ich hole mir einfach auch zeitnah Hilfe. Das ist auch nicht schlimm, das ist nicht verwerflich. Immer wenn Personen auch dazukommen, darf man nicht vergessen, oder selbst auch die anwesenden Personen haben alle nach gewissen Zeiten unterschiedliche Wissensstände. Und dafür gibt es ein Element, das nennt sich 10 für 10 und 10 for 10. Man nimmt sich 10 Sekunden Zeit, um die nächsten 10 Minuten zu planen oder zumindest das Team in einem Team-Timeout auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Und das muss man halt auch einmal sagen, dass man das einmal so kommuniziert. Ich mache jetzt einmal ein Team-Timeout, dass alle Bescheid wissen, was hier los ist. Und wenn neue Kollegen dazukommen oder Kolleginnen, tut es auch immer gut, sich einmal kurz vorzustellen. Also in meiner Situation wäre es dann, würde ich sagen, ja, hallo, ich bin Benny, bin aus der Abteilung für Anästhesiologie. Ich mache hier gerade die Teamleitung. Das hier ist Frau XY. Und dann einmal erzählen, was man hier vorgefunden hat. So kann man die Kolleginnen und Kollegen einbinden. Dann stehen die auch nicht irgendwie ratend in der Ecke.
Mhm. Sich jetzt in so einer Situation eine Pause zu nehmen mit dem 10 für 10 ist ja in so einer Situation, die zeitsensitiv ist, schon eher was Kontraintuitives. Warum ist das trotzdem so wichtig, sich diese Zeit zu nehmen?
Man gewinnt ja letztendlich Zeit dadurch, dass man das ganze Team wieder auf einen Wissensstand bringt. Wie Benny eben schon sagte, es ist halt so, dass eben immer wieder neue Teammitglieder dazukommen und die eben dann ja erstmal wieder auf den neuesten Stand kommen müssen. Wenn ich jetzt für jedes Teammitglied einzeln immer wieder wiederhole, ja, wir sind jetzt gerade da und da, oder ich kenne vielleicht die Personen nicht, die jetzt gekommen sind und habe eben da nicht jetzt abgestimmt, dass ich gerade der Teamleiter bin, dann kann es eben sein, dass man dann wieder eher Reibungsverluste dadurch hat und letztlich nach hinten raus sogar Zeit verliert, die dann vielleicht einem an einem bestimmten Punkt sogar fehlt und macht die ganze Situation auch wieder unübersichtlicher. So gesehen ist ein 10 für 10 tatsächlich dann äußerst hilfreich eher und spart in der Summe mehr. Diese 10 Sekunden sind ja auch eher am Ende der XABCDEF-Schleife zu sehen. Und zu dem Zeitpunkt hat man ja die meisten Dinge, die jetzt eben im Sinne von treat first, what kills first, dann schon durch und wäre da schon längst eingeschritten, wenn einem da was auffällig gewesen wäre.
Um das vielleicht auch zu konkretisieren, es bedeutet nicht, dass beim Hinzukommen eines jeden neuen Teammitgliedes man sofort ein 10 für 10 macht. Reicht auch vollkommen zu sagen, ich mache gleich eine Zusammenfassung, kleinen Moment bitte. Und dann wissen alle Bescheid, dass da gleich etwas passieren wird und das Team dann abgeholt wird. Das muss man nicht jetzt, ich sag mal, im Sekundentakt machen. Das wäre Quatsch, da geht auch sehr viel Energie verloren. Aber einmal zu sagen, okay, jetzt mache ich einmal kurz ein Team-Timeout. Folgendes habe ich gefunden. Wir brauchen Folgendes an Material und dann auch direkt den personenbezogen zuordnen, wer was bitte erledigen soll. Da kann man ganz viel Energie gewinnen, wenn man Aufgaben ganz eindeutig verteilt und zuordnet und jeder weiß, was er tun soll.
Also in dem Fallbeispiel, das du, Sebastian, gerade mitgebracht hast, wäre es super, direkt sich mit Namen bei allen Beteiligten vorzustellen, gezielt zu delegieren, am besten mit Namen ansprechen, damit jeder direkt weiß, wer sich angesprochen fühlen muss in dem Moment?
Nach Möglichkeit ja. Wenn man vielleicht jetzt doch aufgrund der stressigen Situation geschuldet das nicht schafft, die Namen erstmal zu erfragen oder vielleicht zu behalten, kann man im Zweifelsfall auch damit helfen, die Person wirklich aktiv anzusprechen, also wirklich anzusehen und zu sagen, kannst du bitte jetzt meinetwegen Adrenalin aufziehen in der und der Dosierung oder kannst du bitte jetzt eine Infusion vorbereiten, sodass man das klar dieser einen Person zuteilt und eben das, was man sicherlich auch schon mal gehört oder gesehen hat, wenn man eine Weile im Krankenhaus ist, dieses ich brauche jetzt mal eine Infusion, führt eben, wenn man eben nicht gezielt eine Person anspricht, in der Regel entweder dazu, dass auf einmal von fünf Leute eine Infusion vorbereiten oder keiner. Es wird mit Sicherheit nie einer sein oder eine.
Und man darf das Element auch nicht unterschätzen, wenn ein Team aus unterschiedlichen Menschen zusammengewürfelt wird und man sich auch gar nicht kennt, aber trotzdem die Wertschätzung vermittelt, zumindest den Namen zu versuchen oder auch kurz zu sagen, ich bin sehr schlecht im Namen merken, entschuldige, wahrscheinlich frage ich gleich wieder nach, sag mir noch mal einmal bitte deinen Namen. Okay, zieh du, Stefan, bitte folgendes Medikament auf. So, das gibt sehr, sehr viel Teamgefüge zurück und zeigt auch gleich den neuen Teammitgliedern, die angekommen sind, okay, hier herrscht eine offene Kommunikationskultur, ich kann auch ansprechen. Das ist ganz wichtig, dann weiß ich, jetzt beginnt das Netz unter mir sich zu festigen, sodass, wenn ich einen Fehler mache, das Team mich auch auffängt.
Habt ihr sonst noch in so einer Situation praktische Tipps, außer das direkte Ansprechen, was die Kommunikation betrifft? Also wie können wir besser in so einer Situation kommunizieren und arbeiten?
Wichtig ist, glaube ich, noch, dass man eben, was Benny schon sagte, die anderen Teammitglieder offen mit einbezieht. Das kann auch an der Stelle sein, dass man das so in dem Rahmen auch erfragt und sagt, das ist die Zusammenfassung jetzt, den Zustand haben wir gerade. Ich würde jetzt das und das vorschlagen und hat jemand irgendwie das Gefühl, dass ich gerade etwas übersehe oder hat jemand noch eine Idee, was wir sonst noch versuchen können? Das kann man auch offen ins Team kommunizieren und erfragen und da eine aktive Rückmeldung auch abfragen. Manchmal trauen sich ja vielleicht einzelne Teammitglieder nicht jetzt direkt, sag ich mal, die machen gerade da schon irgendwas, das wird schon alles stimmen, was die machen. Ich habe zwar selber noch eine Idee, aber ich sag's lieber mal nicht. Dann hilft das denen durchaus praktisch die Antwortmöglichkeit da zu eröffnen, um das aktiv abzufragen.
Ja, und gibt viele andere Kommunikationsaspekte auch, die man dort bedenken soll. Gerade bei delegierten Aufgaben, wenn mehrere Personen beteiligt sind und ich übergebe die Aufgabe an eine spezielle Person, dann kommt die sogenannte Closed-Loop-Communication zum Tragen. Sprich, ich beauftrage etwas, ich sage, Sebastian, zieh du bitte 0,5 Milligramm Adrenalin auf. Dann sagt Sebastian zurück, ja, ich ziehe 0,5 Milligramm Adrenalin auf. Und dann kommt er zurück, nachdem die Aufgabe soweit vorbereitet ist. Ich habe jetzt 0,5 Milligramm Adrenalin aufgezogen. Dann kommt die Arbeitsanweisung. Sebastian, appliziere jetzt bitte 0,5 Milligramm intramuskulär in den rechten Oberschenkel Adrenalin. Ja, ich appliziere jetzt 0,5 Milligramm Adrenalin in den rechten Oberschenkel. Und dann kommt sogar die Rückmeldung. Ich habe jetzt 0,5 Milligramm Adrenalin in den rechten Oberschenkel intramuskulär gegeben. Das kommt einem am Anfang sehr komisch vor, diese Kommunikationsversion. Aber ich kriege genau mit, was passiert. Ist die Aufgabe, die ich im Kopf hatte und abgegeben habe, wird die erfüllt? Ist die erfüllt? Und ich weiß genau, oder ich ahne zumindest fast hundertprozentig, das, was ich gesagt habe, hat Sebastian auch verstanden. Denn es kann gut sein, dass Sebastian zwar das gehört hat, was ich gesagt habe, aber es gar nicht verstanden hat. Und nur weil er es womöglich auch verstanden hat, bedeutet das noch am Ende nicht, dass er die Aufgabe auch übernimmt oder auch umsetzt. Also die Kommunikationstreppe spielt da eine Rolle.
Super wichtiger Punkt. Wir haben ja vorhin auch schon mal kurz das Thema Team Timeout oder 10 für 10 angerissen. Wir waren ja gerade auch schon ein bisschen bei dem Punkt, dass wir schon in hierarchischen Gefügen arbeiten. Wer darf denn so ein Team Timeout initiieren und anstoßen?
Das darf grundsätzlich jedes Teammitglied, wenn es sich gerade anbietet in der jeweiligen Situation. Könnte ja zum Beispiel auch sein, dass ein Teammitglied gerade den Eindruck hat, dass möglicherweise gerade ein Fehler begangen wird, und dann muss ja die Möglichkeit bestehen, für das Teammitglied zu sagen, Achtung, ich würde jetzt die 3 Milligramm Adrenalin vielleicht doch nicht applizieren wollen. Und da muss man das dann auch tatsächlich einfach initiieren können, dass man diesen Prozess, der zwar überwiegend durch den Teamleiter geführt wird, aber durchaus auch unterbrochen werden kann durch ein Teammitglied, um da auch die entsprechenden Aspekte anzubringen. Man muss sicherlich sagen, man sollte ein bisschen situativ bedingt das anpassen. Man kann eben nicht in jeder Situation das machen. Wenn gerade jetzt Benny eben in der Vorbereitung der Intubation ist und gerade intubiert, kann ich eben nicht ohne weiteres jetzt diesen Vorgang unterbrechen, wenn es nicht gerade an der Stelle wahnsinnig wichtig ist. Man muss so ein bisschen selber für sich priorisieren. Auf der anderen Seite besteht für Benny immer die Möglichkeit, für den Fall, dass das jetzt gerade für ihn nicht geht, weil er doch gerade mit was anderem gedanklich beschäftigt ist, mir zu sagen, Sebastian, warte, ich muss gerade was anderes fertig machen, wir kommen gleich wieder auf dein Anliegen zurück. Und dann kann man das verschieben und kann das dann anschließend abarbeiten.
Ja, man muss vielleicht einmal tatsächlich auch das Bild des 10 für 10s einmal zeichnen. Also im Rettungsdienst haben wir das ursprünglich auch so trainiert, dass man aktiv sagt, wir machen jetzt ein 10 für 10, könnt ihr bitte einmal alle zuhören. Jetzt ist es natürlich so, es gibt Situationen, in denen man dann nicht alle alles liegen lassen können. Vielleicht bei einer Reanimation oder beim Patienten mit dem Atemstillstand. Dann muss man natürlich sagen, okay, die Person XY führt jetzt die Thoraxkompression weiter aus und die Person XY kümmert sich darum, dass die Beatmung weiter funktioniert. Das ist logisch. Aber in der Situation des 10 für 10 sollen alle einmal ruhig sein, alles an Vorbereitung stoppen, damit man eine ganz ruhige Umgebung hat und alle fokussiert dann auch auf die Teamleitung schauen können und auch mitkriegen, ob alle anderen zugehört haben und Ideen und Einwürfe haben. Diese 10 Sekunden, das können natürlich auch mal 20 Sekunden oder 30 Sekunden sein, die ich nutze, vielleicht um nur 5 Minuten zu planen. Das ist jetzt ja erstmal nur eine Begrifflichkeit. Und das sind nicht nur die Notfallsituationen. Das kann auch im OP sein, dass die OP-Zeit deutlich überschritten wird, weil auf operativer Seite jetzt doch ein schwierigeres Vorgehen erkannt wird oder vielleicht auch irgendwie ein höherer Blutverlust ab jetzt zu erwarten ist. Auch dann ist es wichtig zu sagen, ja, ich möchte einmal kurz ein 10 für 10 machen, um einmal die Abteilung der Anästhesiologie auch mit einzubinden. Das Setting von, ich bringe die Patientin eigentlich in den Aufwachraum, wir benötigen vielleicht auch ein Intensivbett. Und auch die Kollegen der operativ-technischen Assistenz, dass sie auch wissen, vielleicht erwarten wir hier andere Probleme, wir brauchen andere Siebe. Das ist also ganz wichtig. Kannst du in ganz vielen Situationen anwenden und ich muss es dann einfach einfordern.
Mhm. Ein Leitsatz von CRM ist ja auch, übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied. Um jetzt nochmal auf die Situation unseres Patientenfalls zurückzukommen, da bist du, Sebastian, quasi natürlich in der Situation die Führungsrolle gewesen zu Beginn. Dann kommen aber vielleicht immer mehr Kolleginnen und Kollegen dazu. Wer nimmt da die Führungsrolle am besten ein? Kann das zum Beispiel auch ein Kollege oder eine Kollegin aus der Pflege sein, die sehr erfahren ist in der Situation?
Das kann auch eine Kollegin oder ein Kollege aus einer Pflege sein, der da die Situation übernimmt und da die weitere Kommunikation übernimmt. Das würde ich, glaube ich, nicht nur an die Berufsgruppe koppeln. Das wäre zu kurz gedacht. Denn gerade das soll eben dieser Satz ja auch heißen. Es soll eben der machen, der in der Situation möglicherweise die beste Erfahrung mitbringt und das Beste da auch leiten kann. Also in dem speziellen Fall jetzt zum Beispiel war es sogar so, dass im Nachgang wir einen älteren Kollegen immer noch im Haus haben. Der kam tatsächlich etwas später noch nach. Und in dem Fall haben wir auch einen Teamleiterwechsel gemacht. Der hat dann anschließend übernommen. Ich war weiterhin auch noch Teammitglied, aber nicht mehr in der Teamleiterrolle.
Angenommen, ich bin jetzt junge Assistenzärztin auf Station. Ich habe einen meiner ersten Nachtdienste und muss jetzt mal die Führungsrolle einnehmen und merke, ich bin aber im Team noch nicht so ganz akzeptiert wie andere erfahrenere Kolleginnen und Kollegen. Habt ihr Tipps, wie man mit sowas umgehen kann?
Ich glaube, die Akzeptanz ist in den meisten Teams schnell gegeben, muss man sagen. Es gibt vielleicht die Situation, in der man das Gefühl hat, dass man die Akzeptanz noch nicht hat. Es hilft enorm viel, wie wir es am Anfang erwähnt haben, sich bei dem Team vorzustellen und auch dem Team Informationen zu liefern oder auch Informationen beim Team abzurufen. Also gerade je unerfahrener man ist, umso wichtiger ist auch dies zu kommunizieren. Wenn man zu einem Team kommt von Pflegenden und dort liegt eine Notfallpatientin oder ein Notfallpatient und man beginnt mit der Untersuchung, dann ist es vollkommen legitim zu sagen, ich weiß an dieser Stelle nicht, wo das Problem liegt. Was denkt ihr? Wen können wir uns noch dazu holen? Das kann nicht von Anfang an so sein, dass man die Kompetenz komplett mitbringt, aber unser System fordert es eigentlich. Und diese Akzeptanz, dass man zeigt, ich bin hier und wir müssen das jetzt als Team lösen und man gemeinsam daran arbeitet, wird schnell die Akzeptanz bei allen Berufsgruppen liefern, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Zweifelsfall eher offen kommuniziert und sich eben nicht versucht, irgendwie in etwas zu flüchten, wo man was vorgibt, was man nicht ist. Ich glaube, das ist etwas, was eher zu, ja, nicht Misstrauen, aber eher zu schwierigen Situationen dann in dem Teamgefüge führt. Da ist eine offene Kommunikation sicherlich der bessere Weg und dann wird man das auch gut als Team lösen können.
Und ich denke, was auch einfach wichtig ist, dass man sich vor der Verantwortung an sich nicht versteckt. Es gibt ja doch so gewisse Varianten, also plötzlich geht man dann lieber selber ins Zimmer und sucht die Akte und ist halt einfach nicht mehr im Patientenbett. Ganz wichtig ist zu verstehen, die Teamleitung gehört immer ans Patientenbett. Ja, man muss dort immer sehen, was passiert. Das ist das A und O. Und das wird einem schon das gesamte Team danken, dass man sich dazu stellt und von dort aus weiterarbeitet. Nicht am Telefon verstecken. Natürlich kann man jemanden anrufen und auch um Hilfe bitten und auch nachfragen. Diese Brands klar kommunizieren. Ich rufe jetzt XY an und dann wissen die, okay, es kommt jetzt auch etwas in Gange. Darum geht's ja meistens, dass man weiß, hier passiert etwas.
Ja, wir waren jetzt schon viel bei den CRM-Aspekten Kommunikation und wie die Gruppendynamik in so einer Situation am besten abläuft. Ein weiterer Aspekt ist ja zum Beispiel der Leitsatz, kenne deine Arbeitsumgebung. Wie kann ich mich denn in einer neuen Umgebung, in einer neuen Situation schnellstmöglich orientieren?
Das ist sicherlich einer der auch wichtigeren Leitsätze, gerade für Kolleginnen und Kollegen, die sich neu in einer Station wiederfinden. Und da kann man sich schon sehr viel Sicherheit auch für sich selbst schaffen, wenn man eben weiß, wo bestimmte Dinge sind. Und wichtig wäre einfach, dass man im Rahmen der ersten Tage sich darum bemüht, ja, ganz plakativ gesagt, einfach alle Schränke aufmacht und guckt, welche Gegenstände finde ich denn in welchem Schrank. Wenn jetzt mal was wäre mit irgendwie Patient atmet nicht mehr, wo finde ich denn den Beatmungsbeutel? Wo finde ich denn den Notfallkoffer der Station? Und es beruhigt einen selber auch, weil man die Sicherheit hat, ich weiß, ich kenne mich aus. Und dazu zählt nicht nur jetzt einfach die Schränke aufzureißen und da alle Gegenstände sich zu merken, sondern es geht vielleicht auch einfach darum zu wissen, ganz banal, wenn ich jetzt in einem neuen Krankenhaus anfange, wie ist denn die Rufnummer des hausinternen Notdienstes, sage ich mal. Also, dass man da weiß, okay, wenn ich hier ein Problem mal habe, muss ich nicht erst jemanden fragen oder erst im Computer Intranet suchen, wie denn die Nummer für den Notfall ist. Das sind so Dinge, die sollte man sich direkt am Anfang ansehen, um da auch für sich selber Sicherheit zu schaffen.
Ja, also ich würde auch nach dem Prinzip vorgehen, lüfte alle Schränke. einmal durchgucken, wo habe ich was. Ich muss nicht bis zur letzten Mullbinde mich vorarbeiten, aber ich muss wissen, wo sind meine Notfallmedikamente, mit welchen Notfallmedikamenten muss ich rechnen. Beginne ich auf einer Intensivstation zu arbeiten, dann muss ich mir halt auch noch deutlich mehr anschauen, wie funktioniert die Absaugeinrichtung, wo sind die Absaugkatheter, wie stelle ich die Absaugstärke ein, dass ich auch weiß, wo die Reservebeatmungsgeräte stehen oder ein Transportbeatmungsgerät für den Fall, dass ich einen Stromausfall auf so einer Station habe. Das klingt jetzt sehr komplex, soll niemandem Angst machen, aber das sind Dinge, wenn ich mit gewissen Problemen rechne und mir ein Lösungskonzept zurechtlege, komme ich sehr gut voran. Und wenn ich die Schränke lüfte und mir einfach angucke, was liegt da eigentlich drin, finde ich immer irgendetwas, was ich nicht kenne und kann dann auch die Frage stellen, was ist das hier eigentlich, wofür nutzen wir das? Und das bringt mich auch enorm weiter.
Es kann ja auch sinnvoll sein, zum Beispiel jetzt, wenn man von intensivmedizinischer Seite sich das anschaut und man sagt, okay, ich will jetzt ein ZVK legen, da muss man ja einige Dinge vorbereiten, Sachen sich zurechtlegen und so weiter. Auch das kann man sich alles selber aus den Schränken herausholen und man sollte auch wissen, wo man diese Sachen eben findet. Und es kann eben mal sein, dass einem da im Zweifelsfall, das ist ja meistens nicht zeitkritisch, aber es kann eben auch mal sein, dass einer einem gerade nicht helfen kann. Und dann ist das schon hilfreich, wenn man selber weiß, aha, ich weiß ja, wo das Zeug liegt, ich hole mir das und dann mache ich das auch.
Ja. Wir haben noch ein paar Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern reinbekommen zum Thema Notfallmanagement, die ich euch gerne noch stellen würde. Zum einen kam einmal die Frage, welche Medikamente und welche Dosierungen muss ich denn im Schlaf beherrschen können?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Jetzt zu verlangen, dass man womöglich gerade im Bereich des Berufsanfanges Medikamente und Dosierung im Schlaf beherrschen müsste, das ist illusorisch, muss man ehrlich sagen. Ich denke, es kommt auf den Arbeitsbereich natürlich auch drauf an. Und zu sagen, ich kann die im Schlaf beherrschen, wäre natürlich eine schöne Utopie. Aber wir müssen uns klar sein, Dosierungsfehler kommen häufig vor bei Medikamenten, natürlich auch die, wo ich selten einsetze. Und deshalb würde ich mich von dieser Begrifflichkeit zurückziehen, zu sagen, ich beherrsche etwas im Schlaf. Das kommt häufig mit der Zeit, dass man Dinge auch gefühlt wie im Schlaf beherrscht. Aber gerade dann schleichen sich Fehler ein, weil man nicht mehr wirklich drüber nachdenkt und das Ganze reflektiert. Aber man muss sich natürlich eine Liste machen an Medikamenten und Problemen, wie ich sie lösen kann. Und eine Variante da zum Beispiel kann sein, den allergischen Schock zu therapieren. Also dass ich weiß, dass ich das Adrenalin intramuskulär gebe, wenn ich einen Patienten habe, der kritisch ist. Also es kann sein eine Bronchospastik, Sättigungsabfall darunter, Hypoton, Tachykard, womöglich auch geschwollene Atemwege. Dann ist das Applizieren des Adrenalins intramuskulär der erste Schritt vor dem Cortison, vor H1 oder H2 Blockern, weil das Adrenalin die Mastzellen stabilisiert. Soll noch gar nichts am Kreislauf machen, es stabilisiert erstmal nur die weitere Histaminausschüttung. Und das ist sicherlich einer der Punkte, der kann uns überall treffen. Und gerade Schmerzmedikamente sind ja auch sehr wichtig, aber für Schmerzmedikamente habe ich auch Zeit nachzuschauen. Wenn ich mich verdosiere beim Opiat und ich nicht täglich mit Opiaten arbeite, komme ich schnell in Probleme. Aber ich würde nie davon ausgehen, dass ich sage, ich weiß die im Schlaf, aber ich habe sie schriftlich bei mir. Das müssen keine 300 Seiten Checkliste sein, da reichen ein paar Notizen, aber ich habe meine Notfalldokumentation dabei. So würde ich vorgehen.
Mhm. Super. Eine andere Frage, die uns erreicht hat, war, was soll ich tun, wenn jetzt mehrere Notfälle zeitgleich auftreten und ich vielleicht auch alleine bin in der Situation? Wie gehe ich damit um?
Ich glaube, wenn man auf mehrere oder vermeintlich mehrere Notfälle gleichzeitig trifft. Man könnte vielleicht eine Variante sich vorstellen, wenn in der Notaufnahme jetzt mehrere Patienten gleichzeitig ankommen und jetzt Hilfe benötigen, dann wird man sich ein bisschen zurückstellen müssen und erstmal sich einen Überblick verschaffen müssen, möglicherweise auch jeweils mit dem XABCDF-Schema für die Patienten, um zu erfahren, gibt es gerade bei den Patienten Sachen, die wirklich jetzt kritisch sind, hochgradig zeitkritisch, muss ich da sofort einschreiten oder kann ich das eben etwas niedriger priorisieren und mich später nochmal darum kümmern? Die zweite Frage stellt sich ja auch gerade eben im Klinikbereich. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, ein weiteres Personal zu akquirieren? Also gibt es vielleicht noch einen Kollegen, der irgendwo auf der Intensivstation vielleicht arbeitet, den man anrufen kann und sagen kann, hör mal, du musst mir gerade helfen, das läuft hier gerade über. Zumindest im Krankenhaus wird man meistens die Möglichkeit haben, sich in irgendeiner Weise, im Zweifelsfall auch von einer anderen Fachabteilung, einen Kollegen noch dazu zu holen, um mehrere Dinge gleichzeitig bearbeiten zu können.
Und da muss man natürlich seine Prioritäten auf reelle Notfälle setzen. Es kommen ja immer mehr Menschen natürlich in die Notaufnahme, die aber nicht kritisch krank sind. So, und dann bedeutet es leider für diese Menschen, dass sie jetzt mehr Wartezeit haben. Aber am Ende übergebe ich lieber eine volle Liste mit Patienten, Patientinnen, die noch gesehen werden müssen, als dass ich nicht die Zeit auf die kritisch Kranken verwendet habe. Ich glaube, das ist das Schwierigste als Aufgabe, zu sagen, nein, ich kümmere mich jetzt nur um die kritisch Kranken und jetzt ist eben die Wartezeit lang und dann wird halt gemeckert, das ist halt so. Aber lieber früh um Hilfe rufen als zu spät. Und man kann auch sagen, okay, wir sind nur 3 Personen vielleicht in einer kleineren Notaufnahme und dann muss man sich aufteilen. Dann muss man Pflegende zu Patient A schicken und noch einen Pflegenden zu Patient B und dann trifft man sich gleich wieder, um zu gucken, was machen wir jetzt? Wer ist jetzt wirklich kritisch krank? Also eine schwierige Situation, nicht einfach zu beantworten, die Frage.
Jetzt haben wir ja ganz viele Fragen schon zu akuten Notfallsituationen beantwortet. Jetzt ist die Akutsituation vorbei. Jetzt geht's um die Frage, wann ist eine Nachbesprechung nötig und sinnvoll?
Eine Nachbesprechung ist eigentlich immer sinnvoll, kann man sagen. Meistens ist es der Zeitdruck und organisatorische Aspekte, die uns daran hindern, es konsequent umzusetzen. Aber eine Situation, eine kritische Situation nachzubesprechen, tut immer gut. Man kann bei einer gut gelaufenen Situation auch positive Aspekte hervorheben. Wenn ein Kollege oder eine Kollegin einem vor einem Dosierungsfehler bewahrt hat, ist das etwas, was man da nochmal explizit ansprechen kann, dass man dafür dankbar ist. Man kann immer die Fragen stellen, ob die Teamleitung von den Teammitgliedern gut verstanden wurde. Habe ich deutlich kommuniziert? Habe ich die Aufgaben vernünftig verteilt? Habe ich zu schnell zu viele Aufgaben gegeben oder war die Geschwindigkeit in Ordnung für euch? Habe ich Dinge übersehen, so im Nachhinein? Hätten wir was anders machen können? Woran hätten wir noch denken können? Was hätte uns das Leben ein bisschen leichter machen können? Das sind Fragen, die man sich immer stellen kann nach jeder kritischen Situation. Und ich muss diese Fragen natürlich auch stellen, wenn die Situation suboptimal gelaufen ist. Woran hat es gelegen, dass wir nicht unsere gesamte Leistung abrufen konnten? Was für Faktoren waren das? Ja, es war verdammt laut in dem Raum. Wir waren irgendwie mit 10 Behandlern insgesamt im Raum, ne, weil 3 Notfallteams irgendwie dahin gekommen sind. Wie ist das denn passiert? Warum? Hätten wir uns Ruhe schaffen können? Das sind alles Aspekte, die kann ich nachbesprechen, muss ich auch machen. Ansonsten sitze ich plötzlich zu Hause und mache mir Gedanken, ob es wirklich gut gelaufen ist, was hätte ich denn anders machen können. Und dann nehme ich die Arbeit mit nach Hause und das sind die ersten Aspekte, die mich zum Second Victim machen.
Gerade auch in der Nachbesprechung sicherlich wichtig, dass man versucht, tatsächlich zu eruieren, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, wie kam es überhaupt dazu, weniger eben zu fragen, wer war das? Also wenn praktisch morgens in der Frühbesprechung die erste Frage ist, okay, wer war das, dass das so schlecht gelaufen ist, dann ist das die falsche Frage. Die ist gänzlich falsch. Das soll eben nicht der Fall sein, sondern es ist eine Teamleistung. Und die Frage muss immer sein oder immer darauf abzielen, wie konnte es dazu kommen oder warum ist das so? Gibt es etwas, was können wir praktisch an den Umgebungsvariablen verändern, damit dieser Fehler nicht wieder auftritt? Das muss die Quintessenz in dem Feedbackgespräch sein, weniger rauszukriegen, wen man jetzt dafür verantwortlich machen kann. Das ist die falsche Frage.
Mhm. Ja, und eine Nachbesprechung hat natürlich tatsächlich 2 Ebenen. Ne? Also wir haben einmal so die rationale Ebene, sage ich jetzt mal, auf der wir die Probleme herausfinden können, also den Ursprung eines Problems und vielleicht auch eine Lösung dafür anbieten können. Das kann auch Materialmangel sein. Du sagst, okay, Mensch, es gibt etwas, was wir auch im Notfallwagen haben sollten ab jetzt. Das erleichtert uns das Leben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bei einer Nachbesprechung auch die emotionale Ebene. Wenn wir in eine Situation gekommen sind, die uns extrem gestresst hat, Sorgen macht oder auch vielleicht hinterher Sorgen machen wird, dann ist es nicht verkehrt, da im Team drüber zu sprechen, was einen daran gestresst hat. Das lässt sich da alles kommunizieren und nimmt anderen Teammitgliedern auch die Sorge, dass sie nur alleine dastehen mit ihren Belastungen, die sie jetzt haben. Und zeigt auch auf, dass man in den nächsten Tagen da auch nochmal drüber reden kann oder reden muss. Ne? Wir haben ja vielleicht auch Auszubildende dabei, Formulantinnen. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir alle Teammitglieder auch schützen.
Mhm. Also aus eigener Erfahrung kann ich von 2 Säuglingsreanimationen sprechen, die beide leider nicht gut ausgegangen sind. Beide Kinder sind gestorben. Das war auch etwas, wo wir lange und immer wieder in dem jeweiligen Rettungsdienstteam, die wir das bearbeiten mussten, halt drüber gesprochen haben. Das ist auch was, was einen auch noch Jahre danach immer noch mal wieder beschäftigt. Das ist wichtig, dass man darüber spricht. Und wir waren auch trotzdem nachher dann geschlossen eigentlich der Meinung und kamen zu einem Ergebnis, dass wir das, was wir gemacht haben, eigentlich korrekt war und wir hätten es auch nicht anders machen können. Es war eigentlich alles so gelaufen, wie es laufen sollte. Es hat aber leider trotzdem nicht gereicht und trotzdem ist man dann damit unzufrieden. Also ich glaube, viel mehr Stress kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich den jemals gehabt habe.
Mhm. Du hast ja schon gesagt, es lohnt sich dann immer wieder darüber zu sprechen. Hast du einen praktischen Tipp, wie ich jetzt das Feedback auch am besten aufnehmen kann in so einer Situation und damit umgehe, weil man sich ja wahrscheinlich doch noch eine Zeit lang danach schuldig fühlt, wenn auch unbegründet?
Ich glaube, das ist sehr schwierig. Also wenn man selber damit stehen bleibt, dass man das Gefühl hat, man hat selber das verantwortet und man ist vielleicht selber irgendwie doch mitschuldig in irgendeiner Form, auch wenn man es nicht genau umreißen kann, sollte man im Zweifelsfall auch darüber nachdenken, sich nochmal auch professionelle Hilfe dazu zu holen. Jetzt ist ja, ich sag mal, im Rettungsdienst die meisten, die dort arbeiten oder ich ja auch selber, bin nicht professionell darin ausgebildet, eine psychotherapeutische oder psychologische Betreuung da machen zu können, so eine sogenannte Supervision oder was in der Richtung. Auch das kann man sich einholen und sollte man auch einfordern, wenn man merkt, dass das etwas ist, was einen nicht loslässt und was man nicht abschließen kann. Das ist, glaube ich, schlecht zu versuchen zu sagen, da musst du irgendwie selber mit klarkommen, das ist halt so. Das muss nicht so sein und das ist halt auch nicht einfach so, sondern man kann sich da durchaus professionelle Hilfe für holen und sollte das auch tun.
Mhm, super. Also abschließend wissen wir jetzt eigentlich, wie wichtig CRM als Konzept ist. CRM ist vielschichtig, es spart uns Zeit und man gewinnt durch eine bessere Teamleistung einfach auch enorm viel für die Patientinnen und Patienten in puncto Sicherheit und auch deren höchstes Gut, Benny, wie du es gesagt hast, deren Gesundheit. In der Luftfahrt sind solche CRM-Trainings für Pilotinnen und Piloten von den Flugsicherheitsbehörden gesetzlich vorgeschrieben und müssen jährlich wiederholt werden. In der Medizin wiederum ist es aktuell ja immer noch so ein bisschen vom guten Willen der Einrichtung abhängig, ob solche Trainings angeboten werden oder nicht. Brauchen wir hier ähnlich zur Luftfahrt eine politische Lösung?
Ich glaube, eine politische Lösung wäre hier das Beste. Wir haben natürlich in der Medizin permanent das Problem des Kostendrucks und das wird ja nun mal an das Behandlungsteam immer weitergegeben. Und wir haben eine starke Konkurrenzsituation in der Krankenhauslandschaft und jeder Krankenhausbetreiber muss den Weg finden, Gelder zu sparen, um noch länger am Markt existieren zu können. Und eine gesetzliche Lösung würde zumindest allen Betreibern das gleiche abverlangen. Deshalb halte ich das für am sinnvollsten. Mein Wunsch wäre natürlich, dass unsere Fachgesellschaften dort auch Konzepte entwickeln und auch vorschlagen, auf die unsere Politikerinnen zurückgreifen können, um das dann natürlich auch verbindlich festzulegen. Aber ich denke, wir werden ohne eine politische Lösung da nicht drumherum kommen.
Ja, ich denke auch, es ist wirklich einfach nur schwerlich nachvollziehbar, warum Piloten tatsächlich ein Verbot bekommen, wenn sie nicht regelmäßig fortgebildet werden, wohingegen Ärzte sich selber darum kümmern müssen, solche Dinge regelmäßig zu trainieren. Und natürlich ist ein Cockpit immer noch was anderes als eine Intensivstation. Es ist natürlich ein anderer Arbeitsplatz. Letztlich ist aber ja doch so, dass es beides unübersichtliche Arbeitsplätze sind, wo eben in kurzer Zeitfolge wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, die in einem Team abgearbeitet werden. Das ist doch irgendwie ähnlich. Also ich hatte einmal, wie gesagt, die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der solche Trainings für die British Airways aufgebaut hat. Für den war absolut unverständlich, warum es sowas für Ärzte nicht gibt. Es im Übrigen nicht nur in Deutschland nicht gibt, sondern in vielen Ländern nicht gibt.
Nachdem wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger auf eine politische Lösung warten müssen. Ihr seid beide Mitgründer des Campus für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. und bietet regelmäßig solche Trainings an. Wie sehen eure Trainings aus?
Vielleicht müssen wir einmal eine Schleife machen, wie wir dazu gekommen sind, diese Trainings anzubieten. Sebastian und ich kennen uns aus dem Krankenhaus in Hamburg, dem Marienkrankenhaus, und haben dort einfach festgestellt, wir hätten hier Potenzial, die Behandlung der Patienten zu verbessern und sehen Probleme, die ubiquitär im Gesundheitssystem verbreitet sind. und haben dann mit unseren Mitgründern Thomas und Carsten einen Vorschlag gemacht an die Geschäftsleitung und an den ärztlichen Direktor, hier ein Konzept auf die Beine zu stellen und ein interdisziplinäres und interprofessionelles Training anzubieten. Und das wurde hervorragend angenommen von den Kolleginnen und Kollegen und auch die Krankenhausleitung war sofort bereit, das auch zu finanzieren, wofür wir sehr dankbar sind und haben dann ein Konzept aufgestellt, nachdem wir sicher sein wollen, dass ein Team 30 Minuten an einem kritisch kranken Patienten überstehen kann, bis weitere Kräfte hinzukommen und wir dafür die Skills vermitteln. Unser klassischer Kurs, das ist der GIN, der Grundkurs für innerklinische Notfallversorgung, besteht aus 2 Tagen. Da beginnen wir erstmal mit Hard Skills, also jede Person muss in der Lage sein, eine Maskenbeutelbeatmung durchzuführen und vielleicht auch eine supraglottische Atemwegshilfe einzulegen. Die Anlage eines intraossealen Zugangs trainieren wir. Wir üben den Umgang mit einem transkutanen Herzschrittmacher. Wir legen sogenannte Tourniquets an, wie ich Extremitätenblutungen minimieren kann. Etwas, was wir auch immer häufiger sehen, gerade bei interventionellen radiologischen Vorgängen mit lokaler Lyse, so plötzlich kritische Blutungen haben, die wir sonst nie im Krankenhaus erwartet hätten. Und dann kommt eigentlich das Beste an dem Ganzen. Das sind die Fallbeispiele, in denen wir immer im Team wieder trainieren. Und das macht dann Spaß zu sehen, wie, sag mal, man bei Null anfängt und an Tag 2, nachdem wir auch die Reanimation trainiert haben, das Team, egal auf was für ein Problem stoßen kann, es ist förmlich egal, weil nach dem Konzept und auch nach der Teamstruktur und der Kommunikation die Probleme ruhig und gezielt gelöst werden.
Was man auch noch zu dem Kurs sagen kann, ist, dass wir den ja ursprünglich auch so entwickelt haben, dass wir gesagt haben, wir möchten für Kollegen und Kolleginnen, die jetzt gerade von der Uni frisch angefangen haben, dann einfach eine Grundlage schaffen, mit der man eben diese besagten 30 Minuten erstmal überbrücken kann, bis eben eventuell weitere Hilfe eintrifft oder das Problem sich vielleicht sogar stabilisiert hat. Und uns fiel eben auf, dass gerade Kolleginnen und Kollegen, die aus von der Uni kommen, noch nicht oder meistens noch nicht diese Basissachen eben an der Hand haben, wie zum Beispiel ein X-ABCDF-Schema, mit dem man relativ einfach sich schon mal einen Überblick verschaffen kann, insbesondere eben auch keine Sachen vergisst, die jetzt akut lebensbedrohend sind, weil das ist ja das, was uns nicht passieren darf. Dadurch ist unser Kurs auch jetzt nicht so hochspezifisch wie vielleicht andere Kurse von anderen Anbietern, die sich spezialisiert haben auf CRM oder auf ACLS, sondern wir wollen eben etwas breiter, aber dabei eben die Basiswerte abbilden. Das ist eben insbesondere für Kollegen interessant, die eben noch kein festes Konzept haben, um da eine Grundlage zu schaffen, auf die man dann aufbauen kann. Das war uns eigentlich sehr wichtig bei dem Kurs.
Schön, prima. Wie man euch erreicht und wo man euch findet, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, bei euch ein Training zu besuchen, verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal eure Homepage in den Shownotes. Falls jetzt jemand Lust hat, in die Praxis zu kommen und mehr zu üben. Ralph Waldo Emerson, bekannter Philosoph und Schriftsteller, hat ja auch mal gesagt, 1 Gramm Praxis ist mehr wert als eine ganze Tonne Theorie. Ich glaube, da könnt ihr euch anschließen.
Ja, absolut.
Auf jeden Fall.
Schön. Ach, danke euch für das schöne Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten da einiges draus für sich mitnehmen. Schön, dass ihr da wart.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, uns hat es auch viel Spaß gemacht.
Mehr notfallmedizinische Inhalte wie die praktischen Amboss-SOPs findet ihr wie immer in den entsprechenden Amboss-Kapiteln zum Nachlesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Den neuen Amboss-Blog findest du unter blog.amboss.com/de. Und alle Inhalte zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.